Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema wird schon genannt. Einspruch gegen die Heile, gegen die Herrschaft von Verletzung. Es gibt faszinierende Fotos, die sehr viel ausdrücken. Eines davon ist diese Walflosse und es wird kommentiert, man sieht an dieser Flosse eigentlich die ganze Tragödie von einem ganzen Walleben. Verletzen, Narben, Dinge, die dort ihre Spuren hinterlassen haben. Und ich glaube, mancher, der sieht in seinem Leben, wenn er in sein Leben hineinblickt, auch so manche Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Also nicht nur Falten, wo man den Eindruck hat, es eilt die Zeit dahin, sondern manchmal hat man genauso diese Spuren in seinem Leben, wo man sagt, da haben viele Dinge einfach ihre Wunden hinterlassen, ihre Narben hinterlassen. Auch Schönes, was dort gewesen ist. Und wenn wir heute über das Thema reden, gegen die Herrschaft von Verletzungen, dann setze ich mal voraus, dass wahrscheinlich fast jeder Mensch irgendwelche Verletzungen erlebt. Und dass wohl fast jeder Mensch mit diesen Verletzungen umgehen muss. Und mich hat ein Artikel inspiriert von Jörg Albrecht, der ist Mitarbeiter von Willow Creek in Deutschland, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und der nochmals auch da manche Zugänge mit eröffnet hat. Wenn wir so in unser Leben hineinschauen, ich habe gesagt, fast jeder Mensch erlebt Verletzung. Der eine erzählt, dass es ihn tief verletzt hat, wie er gemerkt hat, Menschen, auf die ich mich verlassen habe, auf die ich vertraut habe, sie haben mich belogen, haben mich betrogen. Und an diese Frage, kann ich dann überhaupt nochmals Vertrauen wagen? Weil es hat ganz tief wehgetan. Oder andere Menschen, die sagen, dort, wo ich jemand gebraucht habe, genau da hat er mich im Stich gelassen. Genau da war er nicht da. Was auf ganz tief geht. Wieder andere Menschen, die sagen verletzende Worte, verletzende Taten, Dinge, die dann so tiefe Spuren hinterlassen haben. Ich denke an ein Mädchen, 12 Jahre, die Depression bekommen hat über die Hasskommentare, die sie jeden Tag auf ihr Smartphone geschickt bekommen hat und am Ende suizidgefährdet war. Ja, ganz tief in ihrem Leben Spuren hinterlassen hat. Wir können über andere Dinge reden, über Missbrauch emotional, körperlich, geistlich. Wir können über Ablehnung, über Unrecht reden. Und wisst ihr, wir können auch über Verletzung durch Gott reden. Auch das gibt's. Dass man den Eindruck hat, da habe ich so vertraut auf Gott und er hat nicht eingegriffen. Ich habe so gebetet und er hat nichts getan. Ich habe mich so danach gesehnt, dass er in meinem Leben Dinge in Ordnung bringt. Und es ist eigentlich noch schlimmer geworden. Und diese Frage, Gott, wo bist du, ist dann zum dauernden Begleiter geworden. Ich kann wahrscheinlich noch manches mehr nennen. Verletzung. Manche von diesen Verletzungen verursachen Narben. Narben, wenn man sie berührt, wo man merkt, ja, da ist so eine Stelle in meinem Leben, das hat wehgetan. Ich glaube, es gibt aber auch Verletzungen, die verursachen eiternde Wunden. Die beherrschen einen, die lassen einen nicht los. Und man kommt immer wieder, dass man dort, wo man mit ihnen konfrontiert wird, wo man merkt, es hat eine vergiftende Wirkung auf mein Leben. Und jetzt gibt es so verschiedene Strategien, damit umzugehen. Und Jörg Albrecht, der hat 2 nette genannt. Das eine ist die Linus-Strategie. Hat nichts mit dem Betriebssystem von Computern zu tun, sondern Linus, ich weiß nicht, die Älteren kennen wahrscheinlich Charlie Brown, oder? Und da gibt's Linus, diesen kleinen, süßen Mann mit seiner Schmusedecke. Ja? Ah ja, jetzt kommen so allmählich die sentimentalen Dinge, ja. Und Linus, er hat mal gesagt, kein Problem ist so groß oder kompliziert, dass man nicht davor weglaufen könnte. Ich glaube, das ist eine Strategie, die manch einer vielleicht sagt, ja, kann man mit Verletzung genauso machen. Ja, manch einer läuft weg. Ja, man verdrängt erfolgreich. Man kann sich ablenken. Man kann so viel dann tun mit Arbeit und, dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss, ich bin verletzt. Was damit nicht passiert ist, dass die Verletzung geklärt wird, sondern sie bleibt. Und so diese Verletzung zu verdrängen, jemand sagt, es ist wie Wühlmäuse zu beerdigen. Da sind sie im Element und irgendwann kommt es hoch. Es gibt noch eine zweite Strategie, die Joker-Strategie. Ich weiß nicht, wer von euch ist Batman-Freund? Ah, gar nicht so viele. Ja, das ist, wenigstens einer. Joker, der Gegenspieler von Batman. Sein Gesicht wurde verätzt und das ist ein Teil seiner Identität geworden. Er war der Verletzte. Und als dieser Verletzter ist er aufgetreten. Und als dieser Verletzter hat er agiert und er hat sich über seine Verletzung definiert. Er ist die Verletzung, nicht er hat eine Verletzung gehabt. Und egal, wo man diesem Menschen begegnet, man begegnet immer seinem Verletztsein. Und auch da, es wird alles von dem bestimmt, was die anderen einen angetan haben. Es wird alles bestimmt, was man erlebt hat. Und es beherrscht Denken, Fühlen, Umgang und, auch den Glauben. Und genau an der Stelle erhebt Jesus eben genau diesen Einspruch, wo er sagt, ich möchte, dass diese Verletzungen nicht die letzte Herrschaft in deinem Leben haben. Warum? Weil sie eigentlich das Leben verhindern, was Jesus möchte. Weil sie auch Beziehung verhindern, die Jesus möchte. Und weil mit Jesus, der in diese Welt gekommen ist, was an Weihnachten so großartig in diesem alten Begriff heißt, euch ist heute der Heiland geboren. Da ist was Heilvolles in diese Welt gekommen. Und deswegen so dieser Einspruch von Jesus gegen die Herrschaft von Verletzungen. Und er hat nicht nur einen Einspruch, sondern er hat auch einen Spruch, ein Wort dazu. Und dieses Wort, was ich euch heute lese, ist ein Wort aus Jesaja 61. Da zitiert Jesus bei seiner Antrittspredigt in seiner Heimat, zu Hause, aus diesem Jesaja. Und er bezieht es auf sich. Und dann können wir hier mitlesen, dass Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Bei Jesaja heißt es hier, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Ja, Jesus zitiert die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Ja, die zerbrochenen Herzen, oder soll ich sagen, die verwundeten Herzen zu verbinden. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er Jesus das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Predigt hat einen etwas dramatischen Fortgang genommen, denn sie wollten ihn danach umbringen. Weil er hier was beansprucht hat, wo man sagt, das ist eigentlich nur, dass es Gott zusteht. Aber wisst ihr, an der Stelle jetzt nochmals der Einspruch gegen die Verletzung. Was macht Jesus? Jesus, er sagt, ich bin gekommen, ich bleibe mal bei diesem alten Jesaja-Wort, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, die verwundeten Herzen zu verbinden. Und damit sagt er, das ist mein Programm für diese Welt. Heil zu bringen für die Menschen. Und dabei redet er nicht vom grünen Tisch, sondern er hat ja selbst diese tiefen verletzenden Dinge erlebt. Ich habe gerade gesagt, nach der Predigt haben sie ihn aus der Stadt geschleppt und wollten ihn steinigen. Seine Familie hat erklärt, er ist verrückt, nicht mehr zurechnungsfähig. Seine Freunde haben ihn verraten. Die anderen haben ihm den Tod gewünscht. Ja, das hat doch nicht nur, dass man sagen kann, Jesus in seiner seligen Art, ja, das prallt alles an ihm ab. Das macht doch was mit jemand. Und wenn Jesus so uns begegnet, dass er sagt, ich bin dieser Heiland, der sich um dich, um deine zerbrochenen Herzen, um deine Wunden im Herzen annehmen will, sagt er, ich weiß, was das ist. Und deswegen begegnest du mir als dem, der ganz bewusst dir nahe kommen will mit seinem Heil. Die zerbrochenen, zerschlagenen Herzen zu verbinden. Wisst ihr, da ist ein Versprechen nicht drin, dass Jesus sagt, und dann mache ich alles gut. Das wünschen wir uns oft. Manchmal hört man es auch sehr vollmundig. Ja, komm zu Jesus, alles gut. Alle Wunden überwunden, alle Probleme gelöst. Nee, leider nicht. Jesus spricht vom Verbinden. Und da setzt manches Heilende ein. Aber er sagt nicht, ich nehme dir jeden Schmerz, ich nehme dir alles weg. Manchmal bleiben schmerzende Narben zurück, die etwas ein Teil meines Lebens sind. Aber er setzt etwas in Bewegung, dass diese Verletzungen nicht die letzte Herrschaft haben müssen und das Neues werden kann. Und das haben Menschen erlebt. Menschen, die Jesus begegnet sind, denen er gezeigt hat, wie das ist mit diesem Heilwerden, dass Dinge anfangen können, zur Ruhe zu kommen, ihre letzte Macht zu verlieren und dass dadurch etwas Neues begegnen kann. Und ich möchte euch drei Menschen vorstellen, die das so hautnah erlebt haben, dass Jesus ihnen da so nahe gekommen ist mit dieser ganzen heilenden Kraft, mit seiner ganzen heilvollen und heilschaffenden Zuwendung. Das erste ist eine Frau, die eigentlich schon für uns wieder, wenn man es hört, bekannt ist. Vielleicht kennt mancher, da ist die Sünderin, die Jesus die Füße salbt. Habt ihr schon mal gehört? Lukas 7, da heißt es, es bat ein Pharisäer Jesus, bei ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl, trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder was das mit einem Menschen macht, wenn es heißt, du bist die stadtbekannte Sünderin. So ist man ihr begegnet. Sünderin, das heißt, das, was mir heilig ist, trittst du in den Dreck. Ja, hör das mal bewusst vor dem jüdischen Hintergrund. Sünderin, ja, du bist unrein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Dein Leben lehne ich aus ganzem Herzen ab. Das, was du tust, findet bei mir nur Verachtung. Meine Kinder werden nie zum Kindergeburtstag deiner Kinder kommen. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und es drückt dieser Pharisäer ja aus, ja, der dann sagt, ja, wenn er wüsste, ja, der wird sich niemals mit diesem Menschen einlassen. Versetzt euch mal in die Lage dieser Frau. Du gehst zum Einkaufen. Sünderin. Wer weiß, was er wieder. Stell dir vor, du suchst ein Gespräch und alle wenden sich dankbar von dir ab. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Verletzungen gibt? Was da wund ist in ihrem Leben? Und ich glaube, die Tränen, die sie weint, von denen hier beschrieben wird, das waren keine Tränen der Ergriffenheit, sondern es war Ausdruck von dieser ganz tiefen Wunde in ihrem Leben. Und was macht Jesus? Er wendet sich jetzt nicht ab von dieser Frau und er sagt, also ich habe mit anderen Menschen zu tun, sondern er stellt sich als erstes vor diese Frau. Und es lohnt sich, Lukas 7, da diesen Text nochmals zu lesen. Denn er sagt diesem Pharisäer, du, ich muss dir eine Frage stellen. Das sind zwei Schuldner. Der eine hat viel Schulden, der andere hat wenig Schulden und beide bekommen die Schulden erlassen. Wer ist dankbarer? Und der Pharisäer sagt, ja, der vielen Schulden. Sagt er, genau. Und diese Frau, die du mit diesem Prädikat Sünderin bezeichnest, sie bekommt von mir die Sünden erlassen. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, oder er sagt zu dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben. Sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, er liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Ich weiß nicht, was das für diese Frau bedeutet. Dass da einer ist, der sich für sie einsetzt. Für sie spricht. Wer weiß, wann sie das letzte Mal erlebt hat. Einer, der sich vor sie stellt. Und Jesus sagt nicht, nein, sie ist keine Sünderin. Sondern Jesus sagt, ich bin der Heiland für Sünder und ich schaffe ihr Vergebung. Und diese Vergebung ist für diese Frau die Möglichkeit, etwas Neues zu erleben. Zu entdecken, alle anderen, sie verurteilen mich. Alle anderen stellen mich zur Seite. Aber da ist Jesus, der stellt sich zu mir und er spricht seine Vergebung aus. Und jetzt darf ich etwas ganz Neues erleben. Ein Gott, der nicht sagt Sünder, sondern Vergebung. Ein Gott, der nicht sagt unrein, sondern ich bin für dich. Und ich glaube, dass das bei dieser Frau etwas Heilvolles angefangen hat. Zu wissen, und dann können Menschen mich verdammen, ja. Und es tut immer noch weh. Aber da ist ein Gott, der sagt ja zu mir. Und der verdammt mich nicht. Und der hat das letzte Wort. Wisst ihr, mit dieser Begebenheit erhebt Jesus den Einspruch gegen die Herrschaft von diesen Verletzungen dieser Frau. Und ich glaube, dass er ihr die Tür geöffnet hat, dass etwas Heilvolles in ihrem Leben beginnen darf. Ich finde manchmal schade, dass die Bibel dann aufhört zu berichten. Ja, also ich würde dann gerne wissen, nach 3 Jahren, wie war das mit der Frau? Ja, was hat sie denn erlebt? Was ist da passiert? Ja, vielleicht müssen wir es im Himmel mal fragen, was da los gewesen ist. Das ist so das eine, der eine Einspruch. Der zweite Einspruch, eine bekannte Begebenheit, die auch nach Ostern immer wieder nochmals gelesen wurde, das war Lukas 24, als diese Männer nach Emmaus gegangen sind, nach der Kreuzigung von Jesus. Und auch sie tief verletzt. Und dann lesen wir, ja, dass zwei von ihnen, heißt es, an demselben Tag in ein Dorf gingen. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr untereinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Der eine mit Namen Kleopas, er antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zum Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt hatten. Wir aber hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass das geschehen ist. Und der dritte Tag im Judentum ist der Tag der Endgültigkeit. Endgültig vorbei. Wir wissen ja, wie es ausgeht, oder? Und weil man weiß, wie es ausgeht, glaube ich, erahnt man oft nicht, was diese Männer an Verletzungen haben. Da ist eine ganz tiefe Enttäuschung über Jesus. Wir hatten gehofft, dass er endlich Gottes Heil in die Welt bringt. Wir hatten gehofft. Und dann zu merken, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Er hat uns getäuscht. Er ist auch nicht mehr als die vielen anderen, die großkotzig was versprochen haben und dann nicht gehalten haben. Wisst ihr, das tut weh, zu merken, dass diese Hoffnung enttäuscht ist. Das, was man von einem versprochen bekommen hat, dass es nicht gehalten hat. Und das merkst du, dass sie ganz tief im Griff hat. Und dann auch diese Wut über die Menschen. Und die hohen Priester und unsere Verantwortlichen, sie haben ihn ausgeliefert. Sie haben ihn in diesem Schauprozess hinrichten lassen. Das ist keine sachliche Beschreibung, sondern das ist dieses ganze Tiefe, das Unrecht, was Menschen angetan haben, das kann ich nicht vergessen. Die sind schuld, dass Jesus gestorben ist. Die sind schuld, dass meine Hoffnung gestorben ist. Die sind schuld, dass ich keine Zukunft mehr habe. Die sind schuld, dass es mir heute so elend geht. Ja, da kommt diese Wunde in diesem Leben von den Männern zum Vorschein. Und dann heißt es, dass Jesus Einspruch erhebt gegen diese Verletzung, indem er sich erstmal dumm stellt. Er sagt, was redet ihr eigentlich? Und als sie dann sagen, ja, weißt du nichts? Er sagt, ja, was denn? Und damit eröffnet Jesus einen Raum. Und das, was sie jetzt tun, ist diese ganze Verletztheit in seine Gegenwart hineinsprechen. Und Jesus, er zeigt damit, deine Verletzung interessieren mich. Und du musst es aussprechen dürfen. Du sollst es aussprechen. Du sollst nicht alleine bleiben damit. Deine Enttäuschung über Gott und Menschen. Und dann macht es sich mit ihnen auf den Weg. Und hier heißt es ja nur so schön, es waren ja nur 2 Wegstunden nach Emmaus. Es wäre schön, wenn manchmal die Klärung von Verletzungen nur 2 Wegstunden wären. Manchmal sind es lange Wege, die man gehen muss. Und manchmal nimmt Jesus einen mit auf einen langen Weg, bis Verletzungen überhaupt an die Oberfläche kommen, bis man sich denen stellen kann und bis er dadurch Zugang bekommt. Und dann wird uns beschrieben in dieser ganzen Begebenheit, ich lese jetzt nicht bis zum Ende, als er dann in Emmaus ankommt, sie ihn sagen, jetzt bleib doch bei uns, iss noch zu Abend mit uns. Und als er dann auf einmal Gastgeber wird, was außergewöhnlich war, er das Brot bricht, merken sie, es ist doch Jesus. Und in dem Moment bekommen ihre Verletzungen eine andere Bedeutung. Ja, diese Enttäuschung hat Narben hinterlassen. Aber sie merken, ich habe mit einem Auferstandenen zu rechnen. Mit einem Gott, der größer ist als meine Enttäuschung. Mit einem Gott, der größer ist als das, was ich so schmerzhaft im Leben habe. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der nicht eingebunden ist in das, was mein Leben so fest im Griff hat. Der was Neues werden lässt. Und vielleicht hat sich auch ihr Verhalten dem hohen Priestern und den Menschen gegenüber verändert, von denen sie so angeklagt haben, die sind schuld das. Denn wenn sie in dem Moment verstanden haben, dass auch das Unrecht dieser Menschen Jesus niemals in den Griff bekommen hat und dass es nicht das Letzte war, sondern dass Jesus das letzte Wort spricht, dann kann ich auch mit dem Unrecht von Menschen anders umgehen. Und wenn ich weiß, dass dort, wo Menschen Unrecht tun und was sie mir angetan haben, dass es nicht das letzte Wort ist, sondern dass Jesus darüber auferstanden ist und die letzte Macht hat, dann kann ich diesem Unrecht auch anderen begegnen. Und sie erleben, da beginnt was Heilvolles. Etwas, was in meinem Leben neu werden kann. Und der letzte zum Schluss, vielleicht der für uns am bekanntesten ist, Petrus, Johannes 21, am See Genezareth. Und hinter ihm liegt es, dreimal Jesus verleugnet im Hof des Hohenpriesters. Am Anfang so ganz nebenbei beim Reingehen. Du gehörst doch auch zu ihm. Nee, ich nicht. Und dann immer bewusster. Und dann dieser Hahnenschrei, der ihn erinnert, dass Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, du wirst dich von mir distanzieren und du wirst sagen, du willst mich nicht mehr kennen. Du kennst mich nicht. Und dann heißt es ja so schön, ja, und dass Petrus hinausging und weinte bitterlich. Und ich glaube, da ist eine ganz tiefe Wunde in seinem Leben entstanden. Er hat's doch gut gemeint und er hat so elend versagt. Er hat doch alles getan und er konnte nicht für sich garantieren. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Dass nach der Auferstehung Jesus jetzt nicht zu Jesus geht, Petrus nicht zu Jesus geht und sagt, Jesus, du, wir sollten mal reden, hättest du mal 10 Minuten Zeit für mich? Ich habe da irgendwie ein bisschen daneben und so. Vielleicht war diese Verwundung im Leben von Petrus so stark, dass er selber gar nicht rangehen konnte. Und dann dieser Morgen am See Genezareth, wo Jesus Petrus zur Seite nimmt. Nicht in dem Kreis der Jünger, und sagt, hey Leute, jetzt müssen wir mal über das Großmaul hier reden. Große Klappe, kleines Herz. Ne? Sondern Jesus Petrus zur Seite nimmt und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und da schwingt mit, ich dich schon. Und diese ganze Begebenheit hat viel Tiefe. Aber da läuft es dann drauf raus, dass Jesus sagt, Petrus, weide meine Schafe. Ich kann dich noch gebrauchen. Für mich bist du nicht der Versager. Für mich bist du nicht der, der sich disqualifiziert hat. Sondern ich kann dich noch gebrauchen. Du bist mein Mann für die Zukunft. Gerade mit dieser Wunde in deinem Leben, die zur Narbe wird. Und erleben kann, wieder was Neues anfängt. Merkt ihr diese Begebenheiten? Vielleicht können wir noch mehr nennen. Entscheidend ist bei all diesen Begebenheiten, dass es zur Begegnung mit Jesus kommt. Ich habe am Anfang gesagt, wahrscheinlich hat jeder so seine Verletzung mit sich. Und das Entscheidende ist, dass diese Verletzung jetzt in Berührung mit Jesus kommt. Und dass ich sie Jesus aussetze, mich mit diesen Verletzungen ihm aussetze. Und sage, wenn du dieser Heiland bist, dann lass doch in dieser Begegnung mit dir was Neues in mir werden. Und das erfordert den Mut, sich diesen Verletzungen zu stellen. Vielleicht bewusst einmal zu sagen, jawohl, das sind diese Verletzungen. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Die Linus-Strategen, die müssen vielleicht anfangen, sich ihren Verletzungen erstmal zu stellen. Und sagen, jawohl, das hat mich verletzt. Das sind Wunden in meinem Leben. Ich habe es immer übergangen. Aber damit möchte ich jetzt ganz bewusst zu Jesus gehen, ihm begegnen. Und damit möchte ich ganz bewusst mich jetzt ihm aussetzen, damit etwas heil wird und ich nicht immer nur verdrängen muss. Und die Joker-Strategen, die müssen vielleicht ganz bewusst sagen, ich will nicht meine Verletzung mehr sein, sondern ich will, dass etwas Neues wird. Und nicht das, was gewesen ist, soll meine Identität bestimmen, was ich denke, wer ich bin, sondern Jesus, der mit mir ist und der was Neues werden lässt. Und in dieser heilvollen Begegnung mit Jesus, da darf etwas anfangen, heil zu werden. Und da darf ich wissen, auf einmal, ich bin nicht mehr meiner Wunde ausgeliefert. Ich bin nicht mehr der Erfahrung ausgeliefert, sondern ich bin in seiner Hand. Und dadurch kann er etwas Neues in mein Leben hineingeben. Und vielleicht heißt das Erste, dass Jesus sagt, ich möchte deine verletzten Herzen verbinden. Ich möchte erstmal meine Nähe heilvoll in dein Leben hineinsprechen. Ich bin da. Und das, was du mit dir trägst, hat nicht das letzte Wort, das habe ich. Und dann macht es sich mit mir auf den Weg. Und vielleicht brauchst du da manchmal die Unterstützung von Menschen, manchmal vielleicht therapeutische Begleitung, dass Dinge heil werden können. Aber ich weiß dabei, ich habe den an der Seite, der sich Heiland nennt. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und da begegnet uns der, der sich verwunden hat lassen für uns, der uns zum Heiland geworden ist und von dem Jesaja sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und diese Begegnung mit Jesus kann uns helfen, jetzt so ganz bewusst ihn hineinzunehmen, dort wo wir Wunden mit uns tragen. Und sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen mit meinem Leben. Ich möchte dir begegnen mit dem, was ich so mit mir trage. Und ich möchte, dass du etwas von deiner heilvollen Gegenwart in mein Leben hineinsprichst, was dann Kreise zieht und was weitergeht. Wir hören gleich ein paar Takte Musik. Und ich lade euch ein, dass wir diese Zeit nutzen, vielleicht so ganz bewusst diese Erwartung auszusprechen vor Jesus. Jesus, wenn wir jetzt dein Mahl feiern, dir darin begegnen, dann berühre uns doch mit dieser heilvollen Gegenwart von dir. Ich möchte dir Zugang geben zu dem, wo ich Verletzung mit mir trage, weil du da bist und du das letzte Wort über alle Verwundung sprichst.